Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Heir to the Empire Cost Talk. Ich bin der Dennis und heiße euch heute zu einer, ja, schon fast Sonderfolge, herzlich willkommen, weil es heute nicht um einen einzelnen Cosplayer, um eine einzelne Cosplayerin geht, sondern um einen großen Kostümclub, der dieses Jahr ein Jubiläum feiert, der eine Riesennummer in Deutschland auch ist. Es geht heute um die 501st German Garrison. Und ich möchte heute auch das erste Mal in diesem Cost-Talk-Format mehr als zwei Gäste begrüßen, sondern ich begrüße heute einfach gleich mal drei Gäste, weil ich mir gedacht habe, Mensch, da muss ja ganz, ganz viel Kompetenz anher und ich alleine kann da ja gar nicht drüber sprechen. Deshalb habe ich mir ein paar Leute eingeladen und zwar als erstes den Christoph Fonnier. Der ist Commanding Officer und hat den Vorsitz der German Garrison. Genau, grüße dich.
Hallo, Dennis.
Hallo. Dann habe ich da die Petra Schubert. Die ist GPRO, Garrison Public Relations Officer. Hallo Petra.
Hi Dennis.
Und last but not least den Dave Neumann, auch GPRO, Garrison Public Relations Officer. Entschuldigung. Grüße dich.
Hi Dennis, grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, heute mit mir mal ein paar Sachen mehr zu besprechen. Es war in unserer Umfrage letztens, die wir über unseren allgemeinen Podcast gestellt haben, war das nämlich auch so ein Thema, dass man gerne auch ein bisschen was mehr, nicht nur über die Cosplayer, sondern vielleicht auch über die Vereine im Hintergrund hören möchte. Und das trifft sich natürlich sehr, sehr gut, weil, ich habe es ja gerade schon angekündigt, es gibt ja ein Jubiläum zu feiern. Die 501st German Garrison feiert 25-jähriges Bestehen. Und das ist natürlich ganz, ganz großartig. Und das nehmen wir, wie gesagt, hiermit zum Anlass, um mal zu gucken, wie hat sich das Ganze denn entwickelt. Aber, weil es macht ja wenig Sinn, jetzt einfach nur Namen zu nennen. Vielleicht können wir einfach mal eine ganz kurze Vorstellungsrunde machen. Und Christoph würde dich dann einfach bitten, vielleicht gibst du uns einfach mal kurz zum Besten. Wer bist du? Was machst du nochmal? Ich meine, ich habe es ja gesagt, Commanding Officer, aber wie lange bist du bei der 501st?
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Christoph Fonnier. Ich bin älteres Semester, Baujahr 68, Star Wars Fan so der ersten Stunde. Also tatsächlich damals die Filme noch im Kino gesehen. Und Star Wars war schon immer ein Thema, das mich als junger Mensch schon bewegt hat. Und das hat sich Gott sei Dank so gehalten. Und ich bin seit 2002 Mitglied in der German Garrison. Also jetzt im 23. Jahr dabei von den 25 Jahren. Das ist natürlich schon eine lange Zeit. Ich habe viel mitbekommen, viel erlebt in der Garrison. Und ich muss sagen, jedes Jahr, dass ich dabei war, hat mir viele, viele Eindrücke beschert. Und es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht in dieser Gemeinschaft. Und deshalb freue ich mich, dass wir dieses Jahr dieses 25-jährige Jubiläum haben. Was macht der CO, der Commanding Officer? Ja, wir sind natürlich mit rund 1000 Mitgliedern ein relativ großer Verein, in Anführungszeichen. Also wir sind jetzt nicht Verein nach deutschem Vereinsrecht, sondern mehr so Clubstruktur haben wir. In dem Bereich des Commanding Officer fällt einfach Regelungen zu finden, den Club ja durch die Höhen und Tiefen des Jahres zu führen. Wir haben regional nochmal Unterabteilungen, die dann vor Ort koordinieren, aber die Gesamtregelung auf Bundesebene, auch in unserem Forum, die fällt halt in den Bereich des Commanding Officers und seines Teams.
Das heißt, wenn jemand die 501st in irgendeiner Form auch buchen möchte für irgendeine Veranstaltung, dann geht das auch über deinen Tisch?
Nein, das machen wir tatsächlich regional. Dafür sind wir zu groß geworden. Mhm. Wir haben also so ungefähr 600 Events im Jahr. Also jeden Tag zwei im Schnitt, sage ich jetzt mal. Wir können auch gar nicht alle besetzen. Also Anfragen haben wir tatsächlich noch mehr, aber 600 Events werden tatsächlich von uns besetzt. Und da das über das ganze Bundesgebiet sich streut, haben wir 5 Untereinheiten, sogenannte Squads. Da gibt es einen Squad-Leader und der ist dann der Eventkoordinator vor Ort. Und das geht nach Postleitzahlen im Norden, Süden, Westen, Osten, Mitte. Und die kümmern sich dann um die Koordination der Events vor Ort. Über meinen Tisch gehen dann tatsächlich nur noch die internationalen Sachen. Also wenn wir von ausländischen Garrisons eingeladen werden oder wir ausländische Garrisons zu unseren Events einladen, dann ist das so. Ich selbst bin aber auch noch aktiv an der Eventfront und mache auch noch 2-3 Events im Jahr, die ich selber organisiere.
Sehr cool. Gut. Das zu dir erst einmal, dann Petra und Dave, ihr beiden seid in der Position identisch. So lese ich es jetzt zumindest raus. Was, oder ich fange jetzt hier in dem Fall mal mit Ladies First an. Petra, wie lange bist du in der FIFO First und was ist denn eure Aufgabe genau?
Also ich bin schon seit etwas über 11 Jahren dabei. Also nicht so lang wie Christoph, aber auch schon eine ganze Weile. Und wir haben also GPro Public Relation, also alles, was mit Pressearbeit im weitesten zu tun hat. Und wir haben das ein bisschen gesplittet, um die Aufgaben zu verteilen, weil große Gemeinschaft, viele Aufgaben. Ich kümmere mich schwerpunktmäßig um die Homepage, um das Star Wars Magazin, in dem wir zum Glück auch immer eine Seite veröffentlichen dürfen. Mhm. Und so Pressefragen allgemein. Auch so ein bisschen manchmal ein bisschen Sekretariatsarbeiten, die anfallen, weil es doch recht viel zu schreiben gibt. Manchmal auch was international zu tun hat. Ich bin ausgebildete Englischlehrerin, insofern ist das mit dem Englisch ganz gut dabei. Und ich bin auch noch zusätzlich auf Legion-Ebene für die Honorary Members, also für die ehrenamtlichen Mitglieder, zuständig bei der Auswahl und Zulassung von denen.
Ja, okay. Das klingt ja aber auch schon sehr nach einer ganzen Menge Arbeit. Ja? Also wie viel Zeit verbringst du so mit Arbeiten dahingehend?
Also das ist sehr unterschiedlich. Es kommt auch immer darauf an, ob wir so eine Hochphase im Jahr haben mit vielen Events, wo viel ansteht, wo viele Nachfragen auch sind. Dann sind das schon mal, also ich weiß es nicht, also ich kann es schlecht nachrechnen, aber mal so 5 bis 10 Stunden in der Woche ist das ohne weiteres schon mal möglich für zu arbeiten. Und, wie gesagt, wenn ich dann auch noch alles alleine machen würde, was ich zum Glück nicht muss, weil dafür gibt's ja auch noch den Dave, dann wäre es echt nicht zu bewältigen manchmal. Weil man hat ja je nachdem, was man für einen Job hat, es ist ja eigentlich auch nur das Hobby.
Ja, das stimmt. Das darf man, glaube ich, an der Stelle auch nicht vergessen, dass da auch viel Ehrenamt ja am Ende doch mit dabei ist an dieser Stelle. Also schon mal auch an dieser Stelle vielen Dank dafür. Dave, jetzt wissen wir, was Petra macht. Was bleibt denn da für dich jetzt noch über?
Ja, fast gar nichts mehr, ne?
Ja, gar nichts mehr.
Nein, im Ernst. Also ich bin der Rookie hier in der Runde. Ich bin ja noch gar nicht so lange dabei, sondern erst seit dem Oktober 2021, also gute 3 Jahre. Und hab den Public Relations Officer oder den Teil, den ich übernehme, trifft den Social Media Bereich. Also ich kümmere mich darum, dass schöne bunte Bilder und Videos auf Instagram und auf Facebook kommen. Um den Bereich kümmere ich mich und unterstütze die Petra ein bisschen beim Star Wars Magazin und suche da für den Bereich der neuen Kostüme dann die Bilder und Texte von den CRLs für eben dieses Star Wars Magazin.
Okay. Das ist ja aber auch schon doch auch, also im Grunde alle Jobs, die ich jetzt gerade gehört habe, sind ja doch sehr mit sehr viel Verantwortung auch verbunden. Ich meine, die Außendarstellung der 501st German Garrison ist natürlich schon auch ein Ding. Ja, man kriegt das ja auch immer wieder mit. Es gibt ja auch viele, die wollen da rein. Ja, jetzt sagst du gerade die CRLs, das heißt, das sind ja dann die Kostümrichtlinien, die ja dann auch damit mit eine Rolle spielen. Aber jetzt mit denen selber habt ihr aber, also ich meine vielleicht, Christoph, vielleicht du an der Stelle, aber ihr zwei habt jetzt ja nichts aktiv mit zu tun. Ihr seid dann, also ihr sucht dann die Bilder dafür raus, dass die dann irgendwie hochgeladen werden, so habe ich es richtig verstanden?
Das bezieht sich nur aufs Star Wars Magazin, weil wir da eine Rubrik haben, was ist neu? Und es gibt immer so viele neue Kostüme, dass wir die gerne auch da in dem Magazin vorstellen wollen. Okay. Aber für die Richtlinien selber, das ist das Ganze sehr komplex. Es gibt Detachments dafür. Es gibt ganz eifrige Mitglieder, die zum ersten Mal ein ganz neues Kostüm, welches neu erschienen ist in einer neuen Serie von Star Wars, ausprobieren, mit viel Elan basteln und diese CRLs schreiben. Also wirklich ganz lang und detailliert Kostümbeschreibungen erstellen.
Vielleicht kann ich kurz was zu dem sogenannten Approval-Prozess sagen. Dafür haben wir ein eigenes Team von 7 Leuten, die nichts anderes, in Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, aber machen als Kostüme überprüfen. Das heißt, wir haben ein eigenes Ticketsystem, wo dann ein Neumitglied oder ein Bestandsmitglied, das ein neues Kostüm hat, sich einwählen kann, dann muss es verschiedene Fotos von sich in dem Kostüm ablichten, also frontal, Rückseite, Seite, Detailaufnahme, Arme hoch, damit man einen Rundumblick von diesem Kostüm haben. Und diese 7 Mitglieder, die sogenannten GMOs, die gucken sich dann die Bilder an und vergleichen sie mit den eben genannten CRLs. Und wenn es halt Volltreffer sind, also wenn die übereinstimmen, dann kriegen sie das sogenannte Approval. Häufig muss noch ein bisschen was Kleines geändert werden. Dann wird man, dann nimmt man Kontakt mit den Mitgliedern aus über dieses Ticketsystem und dann werden die Änderungen durchgeführt. Dann müssen nochmal neue Bilder eingereicht werden. Das ist so ein Hin und Her. Das geht mal schneller, mal langsamer. Und am Ende des Prozesses steht halt in 99% das Approval. Und wenn das dann fertig ist, dann kommt ein anderer mit dabei, da sage ich jetzt mal im Stab. Und der hat dann die Aufgabe, tatsächlich die Bilder dann zur Legion zu schicken und das entsprechende Prozedere dort zu betreiben. Mhm. Dann die Mitglieder, wenn sie neu sind, in den beiden Foren, im US-Forum und in unserem Forum freigeschaltet. Und dann ist es geschafft. Dann sind sie neue Mitglieder. Also es ist schon ein bisschen ein Workflow dahinter, wie man so schön sagen kann, bis das Ganze Gestalt annimmt. Ist halt auch von unserer Organisation aufwendig, weil diese GMOs, dieses 7er-Team, wir haben im Prinzip das Vier-Augen-Prinzip, dass nicht immer nur einer das begutachtet, sondern zwei aus diesem 7er-Team. Und das muss halt auch koordiniert und abgesprochen werden, dass da dann beide ihr Go geben und dann geht das seinen Weg.
Das klingt nach einer ganzen Menge Arbeit, auch für diese 7. Also von daher auch an die schöne Grüße hier an dieser Stelle und vielen Dank für eure Arbeit, die ihr tut. Lasst uns mal so ein bisschen auf die 501st, auf die letzten 25 Jahre blicken. Jetzt feiert ihr Jubiläumsjahr. Ich hatte letztes Jahr die Ehre, bei eurem ersten Training Day in Pleit dabei sein zu dürfen, um ein paar Bilder zu schießen. Da vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ich habe ja auch ein paar Interviews geführt. Also ich weiß von einigen jetzt, was die bewogen hat, zur 501st zu kommen. Was ist denn, was dahinter gesteckt hat an der einen oder anderen Stelle? Aber gerade jetzt dieses Jubiläumsjahr im Blick zu haben, was ist das Besondere an diesem Jahr für euch jetzt ganz speziell? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, ach Mensch, da freue ich mich ganz besonders drauf? Sind irgendwelche großen Pläne da? Gibt es irgendwie Besuch aus dem Ausland? Wie schaut es da aus? Da würde ich das Wort an der Stelle auch nochmal an Christoph geben.
Ja, natürlich hat das so zwei Seiten. Einmal die persönliche Seite, für mich ganz speziell. Nach 23 Jahren Mitglied zu sein und dann halt jetzt das 25-Jährige zu erleben, das ist halt schon ein großer Abschnitt. Also einfach für eine lange Zeit, wo man das Ganze begleitet hat. Und da ist das so ein wirklicher Höhepunkt. Einfach so ein runder Geburtstag, sage ich mal, oder ein rundes Jubiläum. Von dem, was du für den Club angesprochen hast, wir sind gerade in der Planungsphase. Einen ganz besonderen Punkt wird unsere Chronik einnehmen. Wir haben sowas noch nicht gehabt. Also da gibt es ein Team, das sich darum kümmert, eine schöne Chronik zu erstellen, die wir in Buchform, aber auch über digitale Medien bereitstellen wollen, wo wir halt in der Buchform natürlich nur Texte und Statistik und Bilder veröffentlichen wollen, aber in der digitalen Version vielleicht auch Interviews, zwinker, zwinker, und bewegte Bilder dazu addieren wollen. Da freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf, weil das auch so was Bleibendes ist. Also das ist einfach eine schöne Sache. Dann wollen wir natürlich in unserem Sektion Merchandise, also wir haben ja viele, viele Sammler unter uns, die ganz wild auf Merchandise sind. Da möchten wir halt auch ein paar schöne Sachen rangehen. Ich werde gleich nach unserem Einsatz hier noch eine Abstimmung in unserem Forum machen, wie das Logo aussehen soll. Und an Events, ja, wir wollen den Training Day wieder machen. Also wir hatten auch zur Abstimmung gegeben, ob wir wieder nach Pleit gehen oder ob es Gegenvorschläge gibt. Es gab keine Gegenvorschläge, deshalb gehen wir wieder nach Pleit. Ich habe schon tatsächlich auch jetzt gerade am Freitag Terminvorschläge vom Bürgermeister der Ortsgemeinde bekommen, wann es sein kann. Die werden wir jetzt diese Woche auch noch zur Abstimmung geben. Und da wird es eben ein Pleit 2, ein Training Day 2 geben. Und im Rahmen diesen Training Days hoffen wir, dass wir abends auch eine große Party machen können. Einfach eine Jubiläumsparty. Und dann schauen wir mal, wer da vielleicht vorbeikommt.
Na, da können sich doch die Mitglieder jetzt auch alle schon drauf freuen. Also wer sich noch nicht entscheiden konnte, vielleicht ist das ja quasi ein Grund mehr zur Entscheidung, nach Pleit zu fahren. Jetzt hat ja die 501st so einen Beinamen, Vader's Fist, also die Faust Vaders. Das ist ja so ein bisschen Dark Side, aber wenn man jetzt mal euer Engagement sich anschaut und eure Außenwirkung, dann ist es ja gar nicht Dark Side. Das ist ja eher auch ein guter Kern. Petra, vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu sagen. Also, oder weißt du, Vader's Fist und eure Außenwirkung, das passt ja nicht so hundertprozentig namentlich zusammen. Musst du da oft irgendwie dich auch wehren, sagen, das ist doch gut gemeint?
Nein, zum Glück nicht, weil mittlerweile über all die Jahre hinweg, die 501st Legion ist ja noch 3 Jahre älter als die German Garrison, hat also der Name doch schon mittlerweile sich so ein bisschen verbreitet und die Leute wissen, zumindest die, die sich mit uns beschäftigen, was da wirklich hintersteckt. Und wir haben ja noch einen anderen Beinamen, das ist Bad Guys Doing Good. Und das trägt etwas mehr durch diese Dunkelheit hindurch. Also auch wenn wir natürlich die dunklen Charaktere der Star Wars Saga in unseren Kostümen vertreten, sind wir doch mit unseren Herzen sehr bei Aktionen, die im Bereich der Charity zu finden sind. Und auch sonst auf Cons und anderen Events liegt uns natürlich ganz viel daran, gute Laune zu verbreiten und die Leute strahlen zu lassen, weil sie sich darüber freuen, uns in Kostümen zu sehen, unsere Kostüme selbst zu sehen und vielleicht auch mal bei uns Mitglied werden zu wollen. Also deshalb das Dunkle nur auf, also vom Interesse her, allerdings zum Glück nicht in unseren Herzen.
Sehr gut, sehr gut. Dave, jetzt habt ihr in Pleit, aber auch an vielen anderen Veranstaltungen ja mit der DKMS gearbeitet, also die Deutsche Knochenmarkspende. Hat mich gerade im letzten Jahr sehr persönlich begleitet aus familiärer Sicht. Und das ist etwas, was zum Beispiel für mich auch einen ganz besonderen Mehrwert auch gebracht hat, weil ich gesagt habe, ach guck mal, das ist eine ganz tolle Sache. Ich war zwar schon angemeldet, ich habe das Stäbchen dann nicht nochmal in den Mund gesteckt und mich nochmal irgendwie da testen lassen oder so, aber ich fand das persönlich ganz toll. Aber gibt es irgendwie so für dich ein ganz, also das ist ja nicht das Einzige, was ihr macht, also DKMS ist ja nicht das Einzige, was da irgendwie kommt. Was gibt es da noch, was dir auch besonders gut gefällt?
Wir machen ja sehr viel auf dieser Charity-Ebene, aber halt auch viel im lokalen Umfeld. Das heißt, wenn halt Anfragen reinkommen, das können Krankenhausbesuche sein, es sind auch Hospizbesuche, die von uns durchgeführt werden, um ja einfach da auch den Alltag ein bisschen angenehmer zu gestalten, wenn man das so sagen kann. Das heißt, in dem Bereich findet man uns, aber halt auch in ganz vielen anderen, wo wir ja dazu halt beitragen, dass wir halt Spenden generieren oder halt dann für Bilder und Fotos bereitstehen gegen eine kleine freiwillige Spende, die dann wieder irgendeinem sozialen Zweck regional zugutekommt. Und das ist halt dieses Bad Guys Doing Good, das Motto Leben.
Ja, sehr schön. Also das ist, dass dieses Gesamtbild, was die 501st jetzt zumindest auf deutscher Ebene für mich auch darstellt, ist halt wirklich, da ist mehr dahinter als halt nur, ich sag mal, nur dieser Kostümclub, weil das nur wäre jetzt ja auch ganz, 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 ganz falsch gesetzt. Ihr seid wirklich etwas, ihr tut halt noch etwas mehr und das ist ja eine schöne Sache. Finde ich ganz, ganz toll. Wenn jeder von euch mal so an die letzten 25 Jahre denkt oder beziehungsweise an die Zeit, die ihr jetzt Teil der German Garrison seid, gibt's da noch irgendwas, so einen ganz besonderen Moment, so eine Anekdote, wo ihr sagt, ah Mensch, die bleibt mir noch immer im Gedächtnis und davon kann ich immer und regelmäßig erzählen. So, Dave, bleib ich mal bei dir.
Ja, ich musste gerade schmunzeln, was mir so in Erinnerung bleibt. Also es sind so ein paar Sachen. Also mein erster Troop mit der German Garrison, da war ich noch im Approval-Prozess und habe ich die Garrison angefragt, das war im Juli 2021, da war die Flutkatastrophe im Ahrtal und ich bin in einem ja recht namhaften Drogeriemarkt in Deutschland beschäftigt, habe dann angefragt in der German Garrison, ob die trotz Corona, das war ja auch noch mitten in der Corona-Zeit, die Möglichkeit hätten, dass wir spontan eine Spendenaktion auf die Beine stellen und innerhalb von ein paar Tagen haben wir dann trotz Corona im Außenbereich dann bei ja keine über 30 Grad halt in den Kostümen geschwitzt. Das ist bleibt mir in Erinnerung und dann ja mein erster offizieller Troop, der wird mir auch mal in Erinnerung bleiben, aber allerdings weil ich immer daran erinnert werde, weil ich derjenige bin, der Vader, der seinen Helm auf den Boden hat fallen lassen. Das hat halt schon Ja, war stolz wie Oscar in voller Montur. Das war damals die FedCon in Bonn. Die war damals noch im Herbst. Ja, fertig angezogen und wollte dann gerade den Helm aufsetzen. Dann ist er halt aus der Hand gerutscht und hat einmal laut gescheppert und rundherum um mich alles nur noch entsetzte Gesichter. Das war mucksmäuschenstill. Das war die Erinnerung, die wird mir immer bleiben.
Das ist ja Freud und Leid ganz, ganz nah beieinander bei deinen Erinnerungen, würde ich sagen.
Ja, kann man so sagen, ja.
Uiuiui. Petra, hast du denn eine besondere Erinnerung an deine Zeit?
Also irgendwie kommen immer wieder neue dazu und immer wieder spannende Herausforderungen. Und wie du gerade schon bei Dave sagtest, Freud und Leid oftmals nebeneinander. Also der erste Trupp, glaube ich, bleibt den meisten immer im Gedächtnis. Bei mir waren es in meinem Stormtrooper die ersten Armor Bites, die sogenannten. Das heißt also die wunden Stellen an den Gelenken, wo die Rüstung arg genagt hat an mir und daraufhin so ein paar Justierungen am Kostüm dann erfolgt sind. Natürlich auch die Aufregung, erstes Mal im Kostüm dazustehen, Angst zu haben, dass man irgendwie umkippt oder so, weil es sonderlich beweglich ist, man je nach Kostüm ja jetzt auch nicht. Auf der anderen Seite, was mir auch sehr nahe ging, war mein allererster Trupp in einem Kinderhospiz, wo ich wirklich sehr froh darüber war, einen Helm zu tragen, weil ich tatsächlich sehr mitgenommen war. Auch wenn man eben schon Freude verbreitet in so einem eigentlich sehr traurigen Kontext. Aber es hat mich da beim ersten Mal richtig mitgenommen. Und da war ich froh, dass keiner meine Tränen unter dem Helm sehen konnte.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen... Wenn man dann das Leid der anderen sieht und selber eigentlich happy sein kann, dass es einem doch so gut geht. Aber ich finde es schön, dass ihr da halt auch doch auch strahlende Gesichter wecken könnt mit eurer Anwesenheit. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache.
Ja, wir reißen aus dem Alltag mal heraus, ne? Das
ja,
ist, man absolut. Kann flüchten in eine Fantasiewelt.
Ja, definitiv. Also das finde ich toll. Und ich glaube, da ist auch jeder wirklich happy, der euch dann vor Ort auch mal sehen kann. Christoph, du bist der Dienstälteste jetzt von euch dreien, die jetzt hier anwesend sind. Du hast vielleicht noch eine Erinnerung mehr. Also vielleicht, du hast wahrscheinlich so viele, aber vielleicht können wir uns also auf die schönste und auf die vielleicht auch traurigste, wenn das geht, ne, reduzieren.
Also die eine der schönsten, also da muss ich so zwei Sachen, das war halt meine erste große Con, das war tatsächlich auch die FedCon 2003, also und da haben wir abends mit Ray Park, also dem Darsteller von Darth Maul, einen so feucht-fröhlichen, lustigen Abend verbracht. Also so ganz natürlich. Also jemand, der halt im Film mitgespielt hat, ist ja so doch ein bisschen ja auf so einem kleinen Podest. Aber wir haben wirklich einen tollen Abend verbracht. Da ziert immer noch mein Facebook-Konterfei und ich habe immer noch ein handsigniertes Tequila-Glas in meinem Also das war schon ein sehr großes Highlight, also ganz am Anfang. Und 2005, das war für mich also das Mega-Highlight. Das erzähle ich auch immer sehr gerne. Also kann man sehr wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören von mir. Weil da war die Premiere der Episode 3 und zwar in Berlin auf dem roten Teppich. Und wir waren mit, ich glaube, 25, 30 Leuten im Kostüm da. Und da waren natürlich eben viele aus dem Cast des damaligen Films, also der Episode 3 vor Ort. George Lucas war vor Ort, wir haben Spalier gestanden und die sind alle an uns vorbei. Und ich muss sagen, Christopher Lee hat einen immensen Eindruck auf mich hinterlassen. Also in dem fortgeschrittenen Alter, das er ja damals schon hatte, eine so imposante Persönlichkeit. Also auch die Stimme und alles und Freundlichkeit, wenn er sich mit einem unterhalten hat. Und das ja Sahnehäubchen da drauf war, dass wir dann wieder, bevor der Film losging, hat George Lucas vor der Leinwand auf der Bühne, in Anführungszeichen, eine kurze Ansprache gehalten mit dem Cast und wir standen halt dabei, also neben George Lucas sozusagen. Das war schon natürlich ein echtes Highlight, das man kaum noch dann irgendwo toppen kann. Aber ich muss sagen, halt die ganzen Erinnerungen, also auch mit Schauspielern, mit den Kollegen aus den anderen Ländern vor allen Dingen. Das finde ich auch immer sehr bereichert. Und mit unseren Teammitgliedern hier aus der Garrison, das ist immer einfach schön. Man freut sich schon drauf. Das Traurigste für mich persönlich war tatsächlich der Abschied von einem sehr guten Freund, mit dem ich lange, also seit Anfang, wir kannten uns wirklich seit 2002, 2003, wo wir zusammen getrubt haben. Wir haben viele Events zusammen vorbereitet, die Comic-Con in Stuttgart, die FedCon, die wir gemeinsam als Organisatoren betreut haben. Und er ist leider recht früh verstorben. Der ist 2019 im Dezember zum Jahresende. Die Beerdigung war dann 2020, kurz bevor Corona kam, im Januar. Das ist halt wirklich das, wo ich immer noch so ein Kloß im Hals da habe. An vielen, vielen Events denken wir an ihn, weil er ist halt tatsächlich jemand, der das mitgeprägt.
Es ist natürlich immer traurig, wenn man dann einen Langzeitbegleiter, auch Freund, wie du es ja auch gesagt hast, auch dann verliert. Also das ist ja dann, ich glaube auch gerade in diesem Club, in dem ihr seid, ist es ja auch, je nachdem, wie eng man dann auch manchmal auch zusammen ist. Wir haben ja gesagt, ihr seid ja deutschlandweit verteilt, aber ich glaube, dann entstehen halt nun mal auch Freundschaften aus gemeinsamen Troops oder wenn man irgendwo sich halt an verschiedenen Veranstaltungen dann nochmal trifft. Von daher ist natürlich auch hier ja sehr, sehr nah beieinander, Freud und Leid. Und ja, ich glaube, da lässt sich auch ganz, ganz wenig zu sagen. Wir machen jetzt den Weg weiter, weil das ist ja natürlich ein sehr, sehr trauriger Punkt gewesen, jemanden zu verlieren. Aber vielleicht kannst du ja gerade, Christoph, weil du ja Dienstältester jetzt auch hier nochmal an dieser Stelle bist, ja, vielleicht kannst du ja auch einfach mal auf den Freund dann auch mit zurückblicken und auch vielleicht gibt es ja auch hier eine Motivation, die ihr beide hattet, auch der Garrison beizutreten. Ja, also wie seid ihr gleichzeitig eingetreten? War er schon länger da? Ist er nach dir eingetreten? Wie kam es? Also, wie habt ihr euch da kennengelernt?
Also Michael war schon ein bisschen länger dabei, seine Frau auch, aber ich glaube ein paar Monate vor mir, 2002 eingetreten. Und ja, wir haben uns praktisch gleich auf meinem ersten Event kennengelernt und dann FedCon, weil er ist auch aus Bonn oder beiden sind aus Bonn. Und da haben wir halt uns dort wirklich so von Anfang an auch verstanden, weil wir beide so dieselbe Intention haben oder hatten, Anführungszeichen, dass die Garrison einfach ein Ort ist, wo man Spaß haben kann, wo man auch nicht nur das Star-Wars-Feeling zelebriert, sondern eben auch dieses Miteinander ausleben kann. Also wir beide waren immer davon angetan, dass man halt eben, wenn man zusammen trugt, so nennen wir das, also ein Kostümeinsatz hat, dass man danach auch noch zünftig ein bisschen zusammensitzt und feiert. Das war für uns schon immer, also da waren wir immer einer Meinung, dass dieser, weil es ja ein Hobby ist, es ist ja halt kein Dienst, wo man dann hingeht, seinen Dienst abreißt und dann geht. Wir wollten immer, und das haben wir auch immer versucht auf den Events, die wir organisiert haben, so das zu machen, dass wir diesen Dienst ernst nehmen, aber darum herum eine sehr spaßige, lockere, heitere Atmosphäre kreieren. Und da waren wir uns immer einig und das ist auch das, was bleibt. Also wir machen das häufig auf den großen Events, dass wir, weil wir schon einige Mitglieder verloren haben in den letzten Jahren, bei so vielen Mitgliedern ist das leider so, dass wir halt, wenn wir den Platz dazu haben, in unserer Umkleide eine Pinnwand, wo wir dann halt die Bilder von unseren Weggefährten, die nicht mehr dabei sind, ein bisschen aufhängen, so nach dem Motto, dass sie eben in Gedanken bei uns sein können. Dass wir halt ihren Geist so ein bisschen mit auf die Events nehmen, dass hat sich eigentlich eingebürgert, so bei den größeren Events in den letzten Jahren, dass man einfach die nicht vergisst, wenn wir zusammen guten Spaß haben, dass wir so ein bisschen an die denken. Und das ist für mich auch der Geist der ganzen Sache, dieses gemeinsam was erleben. Also ich kenne auch den Gründer der Legion, der Albin Johnson, der war schon mal in Deutschland. Wir haben auch, wir stehen ab und zu mal im Briefkontakt, Mailkontakt. Und er ist halt auch einer der ganz, ganz großen Verfechter der Gemeinschaft. Also das zusammen Freude haben, zusammen Spaß haben am Hobby. Das ist für ihn auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Und wie gesagt, das ist das, was ich immer versuche hochzuhalten, dass bei allem, wie ich vorhin berichtet habe, Strukturen, Organisationsabläufe und der Arbeit, die wir haben, der Spaß nicht zu kurz kommt.
Das finde ich gut. Jetzt hast du von dem Gründer der Garrison, also der US oder der Garrison im Allgemeinen gesprochen. Wer hat denn in Deutschland gegründet und wie kam es denn dazu?
Also man muss differenzieren. Die Legion ist ja die weltweite Vereinigung. Die ist tatsächlich dann von Albin Johnson gegründet worden, 97. Und ja, ist ein bisschen verzwickt. In Europa gab es ganz kurz, für ein paar Monate, so eine sogenannte European Garrison. Also die Garnisonen sind immer die Länderuntereinheiten. Und zuerst hat sich so eine European Garrison formiert. Aber die Schweizer, ja, die haben es erfunden. Die waren ziemlich schnell so viele, dass sie eine eigenständige Garrison aufmachen konnten. Und die haben dann kurz vor der German Garrison 1999 ihre Garrison aufgemacht. Die hat nämlich letztes Jahr 25-jähriges. Dann war ja nicht mehr viel übrig, sag ich jetzt mal. Und dann haben eben, ja, jetzt gibt's da so ein bisschen Probleme. War es der August, war es der Juli oder Juni des Jahres 2000? Also es ist wie folgt. Es ist irgendwann mal eine Yahoo Group entstanden, die unter dem Namen German Garrison formiert hat. Dann haben sich dort ein paar gefunden. Aber das erste Event, wo dann praktisch die German Garrison so das Licht der Welt erblickt hat, war die Börse Münster im August 2000, wo dann halt 12 Mitglieder, die teilweise heute auch noch aktiv sind, das dann praktisch aus der Taufe oder zum Leben erweckt haben, was dann vorher online schon kurz da war.
Okay, cool. Das heißt also, ihr habt nachgezogen, ihr musstet irgendwie ein bisschen nachziehen, weil die Schweizer ein Jahr vorher waren. Stimmt, habe ich letztes Jahr auch mitbekommen. Die haben ja auch groß gefeiert. Das finde ich aber cool, dass es da. Einzig, was ich mich jetzt frage, ist, wo war der Chronist, der das richtig notiert hat? Aber vielleicht ist es ja irgendwo, hat es ja vielleicht irgendwer doch noch auf der Festplatte. Nobody knows. Jetzt ist es ja so, dass gerade, du hast gerade Gemeinschaft angesprochen, Christoph. Jetzt ist ja Gemeinschaft etwas, was ja auch davon abhängig ist, wie man vielleicht auch nach außen hin sich ein bisschen gibt, ne, darstellt, dass man auch Leute dazu motiviert, auch dazu zu kommen, ja, als Teil der Garrison zu werden. Petra, was macht ihr noch? Jetzt haben wir ja schon ein paar Sachen angesprochen, so was Außendarstellung angeht. Aber was macht ihr, um neue Rekruten anzuwerben? Gibt es da auch einen Prozess, den ihr irgendwie über euren PR-Bereich da irgendwie rausgibt?
Naja, sagen wir es mal so. Wir haben es, in dem Sinne haben wir das Glück, dass die Leute zu uns finden. Die begegnen uns eben auf Conventions, auf verschiedenen Events, auf denen wir sind, wo wir auch immer Informationsstände haben, wo es immer jemanden gibt, der Fragen beantwortet oder auch über sowas wie jetzt hier bei dir, wo natürlich unser Name weitergetragen wird. Natürlich auch sehr viel über persönlicher Ebene, ne? Dass man sagt, wo im Bekanntenkreis, da hat man vielleicht auch gleiche Interessen und relativ schnell kommt man dann auch vielleicht dann mal auf die Legion oder die German Garrison zu sprechen. Dadurch, dass Star Wars einfach permanent so aktuell ist, müssen wir uns um Nachwuchs eigentlich auch keine Sorgen machen, denn wir haben zum Teil 3 Generationen, die bei uns vertreten sind, wo der Großvater in der Garrison ist, der Sohn und das Enkelkind, die Tochter vielleicht in der Galactic Academy, also in der Anwärterschaft, weil bei uns darf man ja erst ab 18 Mitglied werden. Mhm. Also zum Glück ist Star Wars wirklich so ein Thema und so präsent durch Filme, Serien und aktuelle Sachen, dass wir uns da gar nicht so, naja, wir müssen nicht offensive Werbung machen, sagen wir es mal so.
Okay, das ist doch ein Wort. Das ist doch schön, wenn man dann auch einen ganz automatischen Zulauf hat, aufgrund von natürlich der Materie erstmal an sich, aber auch natürlich auch das Dabeisein bei Events. Ich meine, ihr seid jetzt gerade letztes Jahr in Speyer oder jetzt auch in Comic-Con Stuttgart, das sind ja so die Events, wo ich auch gewesen bin. Auch Power of the Force in Köln wart ihr auch mit Stand vertreten. Also es sind ja auch einfach die Dinge, ich glaube, das gehört dazu. Ja, man muss einfach präsent, gerade an solchen Veranstaltungen sein und das macht ja auf jeden Fall viel, viel Sinn. Dave, du hast vorhin von einer Herausforderung gerade rund um Corona gesprochen. Ist das denn so die einzige richtig große Herausforderung gewesen oder gibt es noch andere Herausforderungen, die euch gegenüberstehen, so im Zuge der letzten Jahre? Vielleicht auch, was du mitbekommen hast noch aus der Vergangenheit, auch vor deiner Zeit.
Boah, also da musst du die anderen beiden fragen, da können die sicherlich deutlich mehr zu sagen. Also für mich also ganz klar halt Corona oder bei mir war ja auch der Kostümbau mitten in der Corona-Zeit und auch der Start in der Corona-Zeit, mein erstes dann wirklich offizielles Event war die Comic-Con in Stuttgart. Das ist auch so mein Herz-Event. Und Ich kann mich ans erste Jahr noch erinnern, normalerweise sind wir mit weit über 100 Troopern dort und da waren, keine Ahnung, 20 oder 30. Also auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Und ja, das war keine schöne Zeit, aber ja, wem sage ich das? Das war für niemanden schön.
Ich glaube, das haben wir alle mitbekommen, ja.
Ja. Ja, aber ich denke, zu anderen Sachen, da würde ich Petra und dem Christoph gerne das Wort erteilen.
Ja, also vielleicht hat noch jemand irgendwie ein Beispiel an Herausforderungen, die man jetzt einfach in den letzten Jahren vor sich hatte.
Ja, wir hatten natürlich intern schon eine Menge Sachen. Unsere Forumsinfrastruktur musste jetzt aktualisiert werden. Und wir hatten ein Forum, das 2006 in Dienst gestellt worden ist, das auch maßgeblich für uns zugeschneidert worden ist, mit einem eigenen Event-Buchungssystem für die ganzen Events, die wir machen. Und das war tatsächlich für uns programmiert. Und das musste jetzt einfach regeneriert werden, weil bei Computerprogrammen mit der Laufzeit, also da ist höchstens mein eigener Computer noch älter als das. Ansonsten ist das einfach nicht zukunftsträchtig. Und da jetzt den Umschwung hinzubekommen, mit 1000 Anwendern auf ein neues Forum umzuziehen, das war schon eine Herausforderung. Also das war auch für uns als Führungscrew, sage ich jetzt mal, wirklich fordernd. Das Ganze haben wir natürlich nicht erfunden. Das ist schon von Vorgängern in die Wege geleitet worden. Und wir mussten sagen, wir haben dann aber auch noch viel, viel kurzfristige, heftige Arbeit damit gehabt, gerade unser Webteam, um das alles zum Laufen zu bringen. Und am Schluss wurde jetzt auch erst vor ein paar Monaten das Nachfolgesystem von unserem Buchungssystem eingeführt. Das war schon herausfordernd. Und das hat auch schon für viele Arbeit bedeutet und auch so eine Umstellung. Das ist halt eben so. Was eine Herausforderung insgesamt ist, ist natürlich bei 1000 Mitgliedern einen Konsens zu bekommen in der internen Kommunikation. Wir haben 1000 Menschen, die halt das Hobby eint, aber natürlich so ihre verschiedenen Vorstellungen haben, was das Hobby ausmacht, und die immer wieder zusammenzubekommen, das ist halt eine ständige Herausforderung, vor der wir stehen. Aber die macht es natürlich dann auch reizvoll.
Okay, ja gut, das ergibt natürlich absolut Sinn. Ja, 1000 Leute, ich meine, ich hab ja schon mal Probleme, manchmal 13 Leute in meinem Team irgendwie auf einen Nenner zu bringen, dann ist das bei 1000 Leuten sicherlich auch, gerade weil es natürlich auch in Deutschland weit verteilt ist, gar nicht so einfach. Petra, hast du noch ein Beispiel von der Herausforderung, vielleicht auch aus deinem Fachbereich, sage ich mal?
Natürlich, also wir haben eigentlich immer Herausforderungen, seien die jetzt nun technischer Art, was natürlich auch bei uns eine Rolle spielt für die PR. Wir haben rechtliche Herausforderungen, Bildrechte, Persönlichkeitsrechte, so weiter, was wir alles beachten müssen. Das kennst du ja auch. Es ist gar nicht so einfach, was sich da aufgetan hat, was sich immer wieder ändert. Es ist natürlich auch für jeden von uns sehr individuell, was eine Herausforderung darstellt, den Job unter den Hut zu kriegen mit dem Hobby dabei. Dann natürlich das allgemeine Menscheln, was auftritt in so einer Community, was auch immer eine Herausforderung darstellt für jeden. Naja, man setzt sich ja auch so Ziele, man möchte was erreichen und man ist auch da vor Frust nicht geschont bei solchen Aufgaben, die wir da angehen. Aber auf der anderen Seite eben dann auch dieses tolle Gefühl, wenn man eine Herausforderung gemeistert hat. Und sei sie jetzt noch so klein oder so groß, ich finde, jeder von uns hat halt die Berechtigung zu sagen, es war irgendwann mal eine Challenge und wir haben sie gemeistert. Und das ist die Hauptsache, dass wir es irgendwie hinbekommen hinterher.
Da darf sich jeder mal auf die Schulter klopfen, das ja, ganz sicher. Jetzt ist ja also gerade die German Garrison ist ja halt in Deutschland, wie es der Name ja schon sagt, natürlich auch gerade für die Kostüme sehr bekannt, ist klar. Also ich meine, Charity eine Sache, aber die Kostüme, das ist ja, glaube ich, das, was einfach erstmal im Vordergrund steht, weil das Erste ist, was man sehen kann. Gibt es denn Kostüme, die innerhalb der letzten Jahre, und das muss jetzt gar, also vielleicht gab es ja auch in den letzten kurzen Jahren, wir müssen ja gar nicht von 25 Jahren sprechen, weil ich glaube, da gab es natürlich extrem viel Entwicklung auch in Star Wars, aber gab es irgendwie so einen gewissen Trend, der sich auch verändert hat? Also hat man am Anfang Tausende von Sturmtruppen gesehen und dann hat man plötzlich auch ganz was anderes gesehen? Wie kann ich mir das vorstellen? Also wann gab es da auch so vielleicht einen großen Umschwung?
Wie du so schön sagst, als Dienstältester habe ich natürlich da auch schon einen relativ langen Überblick. Tatsächlich hieß ja die Legion früher Stormtrooper Legion. Und jeder hatte halt einen Stormtrooper. Das war am Anfang halt die Eingangskostüme. Und das andere waren alles Zweitkostüme. Das hat sich irgendwann geändert, dass es eben so möglich war, auch mit einem anderen Kostüm reinzukommen. Da ist auch in unserem Logo das Wort Stormtrooper weggefallen. Erst war es tatsächlich so, dass es natürlich, wie du sagtest, ganz viele Stormtrooper gab. Und das war, gerade in der German Garrison gab es immer so Wellen. Da gab es immer wirklich eine Wellenbewegung, welches Kostüm gerade en vogue ist. Also ich musste gerade vor 2 Tagen unheimlich lachen, weil wir eine Snowy-Gruppe haben, wo nur Snowtrooper drin sind. Und da hieß es, wir haben so wenig Snowtrooper. Es gab mal eine, das war glaube ich 2007 oder 6 oder 7, da gab es unglaublich viele Snowys. Keiner weiß warum. Dann gab es mal eine Welle Scouts. Die Offiziere in Schwarz waren mal total, die gibt es natürlich immer sehr häufig. Dann gab es
Javas und Tasken.
Und Tasken gab es eine große Welle. Und die haben jetzt Renaissance. Also im Moment gibt es wieder ganz viele Tasken. Ich gucke ja immer so in das Ticketsystem, welche Kostüme gerade im Approval sind. Im Moment sind es unglaublich viele Javas, die wieder reinkommen. Ich versuche dann immer herzustellen mit den aktuellen Filmen oder so, wie das in Verbindung steht. Aber es ist schwer. Also gut, die Javas kamen natürlich jetzt schon immer mal wieder, jetzt gerade bei den bei Mandalorian kamen die wieder, vielleicht haben sie dadurch, sie sind ja auch ein cooles Kostüm, ich fühle mich immer lustig und ich mag es, wenn so Javas um mich rum und so ein bisschen Fetz machen, aber eine kausale Zusammenhang zwischen irgendwelchen Filmereignissen und Kostümen ist möglich, die neuen Kostüme. Also wenn ein Film neue Kostüme kommt, dann kommen die natürlich rein, das ist klar. Aber so von den althergebrachten Kostümen, wo es auch immer so eine Welle gibt, da weiß ich auch nicht, warum das ist. Das ist vielleicht so, weil viele da sind, finden die viele das cool und dann werden es noch mehr. Also das ist so vielleicht so eine Sache. Aber natürlich haben die neuen Filme und Serien schon Einfluss, weil natürlich dann eine ganze Menge ganz neue Kostüme kommen. Und die haben natürlich auch eine ungeheure Beliebtheit. Also das ist ganz klar. Auch so der Ehrgeiz, der Erste bei einem Kostüm zu sein, der ist auch nicht zu verleugnen. Das gibt's halt auch immer wieder, dass Leute sagen, boah, jetzt bin ich aber der Erste, der das und das Kostüm haben. Und dann ist das natürlich eine gewisse Exklusivität, die dann auch manche schon ein bisschen motiviert, oh, das mache ich jetzt auch. Und dann kommen plötzlich ganz viele davon. Also das ist natürlich auch immer so eine Bewegung, die wir drin haben. Aber es ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Und ich habe gerade mal zu Spaß in die Legionsstatistik geguckt, was denn in der Legion das meiste Kostüm ist. Und ich war auch selbst verblüfft, der TIE Fighter, der TIE-Pilot mit 5.500 ist tatsächlich der am meist vertretenste. Dann kommt schon irgendwo der Stormtrooper mit ungefähr 5.000 Kostümen, also weltweit. Aber ich war auch verblüfft. Ich hätte auch gedacht, es wäre ein anderes Kostüm. Aber der TIE-Pilot ist also weltweit tatsächlich der beliebteste. Aber wir haben auch bei uns, und das sehen wir immer schön in Speyer, auch eine große Zahl von TIE-Piloten. Wenn wir nämlich in Speyer vor der Transall das Gruppenfoto machen, das wirkt ja immer sehr schön. Das sind schon einige.
Ja, stimmt. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der TIE-Pilot da irgendwie der beliebteste, zumindest auch weltweit ist entsprechend. Aber ein spannendes Thema auf jeden Fall. Wie sieht es denn aus, Dave? Du hast einen Vader. Also wie viele Vaders gibt's denn so bei euch? Kannst du da eine Einschätzung geben? Wie viel hast du denn schon kennengelernt, jetzt gerade in Deutschland?
Boah, es sind einige. Wie viele es sind, weiß ich, aus der Hüfte geschossen, weiß ich nicht. Könnte ich dir aber gerne nachreichen. Aber
Christoph zählt schon in die 50 Wagen.
Nein, also wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit bereits approveden Vadern und auch Vader-Anwärtern, den Darth Burkhardt, den kennst du ja.
Ja.
Genau, der ist, sagen wir so ein bisschen federführend in der Gruppe, weil er sich einfach hervorragend auskennt. Und allein in der Gruppe sind wir zwischenzeitlich, glaube ich, über 40, die in der Gruppe sind, also sowohl approved als auch Anwärter. Also es sind schon einige, die den dunklen Lord machen.
Okay. Gibt's da... Ich sag mal, das ist natürlich jetzt müsste mir jedes Kostüm einzeln durchgehen. Das macht jetzt ja gar keinen Sinn, weil das dann einfach den Rahmen sprengen würde. Aber gibt es so, ich sag mal, gerade bei einem Vader so einen klassischen Zeitablauf, wie lang so ein Approval gedauert? Wie lange hat das bei dir gedauert? Und ist das überall irgendwie relativ ähnlich? Weißt du das?
Das kann man nicht pauschalisieren. Es kommt halt darauf an, wie akkurat du dein Kostüm einreichst. Also bei mir hat der Prozess gedauert. Ich bin im Februar 2020 so auf die Idee gekommen, mir ein Kostüm anzuschaffen. Das war auch, nachdem ich den Trailer Bad Guys Doing Good auf YouTube gesehen habe. Also vorher hatte ich nur den Helm. Den wollte ich mir halt zu Hause so einfach zum Hinstellen haben. Und dann ist halt die Idee gewachsen, ja, ich würde doch ein Kostüm haben, finde ich cool, was die machen, da möchte ich gerne dabei sein. Ja, Februar 2020, Approval war durch. Ich glaube, am 28.10. oder 28.09.2021, also gut ein Dreivierteljahr später. Und in dem Zeitraum habe ich mir dann erst das Wissen angeeignet, was ich überhaupt brauche, die Bezugsquellen. Ich habe eher so zwei linke Hände, wenn es um Kostümbau geht. Da bin ich sehr, sehr dankbar, dass es ganz viele tolle Menschen gibt, die das können, das, was ich auch sehr bewundere. Ja, dann habe ich mein Kostüm eingereicht im Mai 2021. Da muss aber noch das eine oder andere dann gemacht werden. Christoph hat es ja eben schon erwähnt, dass man halt dann die Fotos einreicht und dann über dieses Ticketsystem kommt dann die Antwort, das Kostüm sieht schon gut aus, aber du musst noch etwas machen und dann werden so 2, 3, 4, 12, 27 Punkte aufgeschrieben. In meinem Fall, also bei mir waren es ein paar Sachen, die halt geändert werden mussten und dann war ich sehr stolz, im Ende September 2021 einen filmakkuraten Darth Vader mein eigen zu nennen.
Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Es gibt's ja auch viele bei euch oder in der 501st, egal, ich glaube weltweit eh, aber jetzt, ich habe das jetzt auch bei der German Garrison gesehen, die ja doch auch viele Kostüme ihr eigen nennen. Kann man das irgendwie im Durchschnitt sagen, wie viel hat das normale Mitglied? Hat es nur ein Kostüm oder ist der Durchschnitt dann ein Kostüm oder reden wir von zwei vielleicht oder sogar drei? Gibt's da eine Zahl? Petra, du hast schon den Kopf geschüttelt. Weißt du da was aus dem Stegreif?
Also eine konkrete Zahl kann man gar nicht so nennen. Aber manchmal hat es einen Suchtfaktor. Also wir haben auch Mitglieder, ich weiß gar nicht, 39 oder was ist da? Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Oftmals merkt man so beim ersten Trupp und wenn man mehr Leute kennenlernt, oh, es gibt auch noch andere Kostüme, die vielleicht bequemer sind jetzt als Vollhelm- und Vollrüstungskostüm. Bei mir war das so, ich habe angefangen mit einem klassischen Stormtrooper und dachte mir so, okay, das geht zwar, aber es wäre vielleicht auch mal ganz schön, ein bisschen mehr atmen zu können und sich etwas freier zu bewegen. Dann kam der Offi, dann dachte ich mir aber, ach nee, da ist mir wieder zu lang, weil ich möchte doch wieder was mit einem Helm haben. Und irgendwie ist das dann über die Zeit auch immer ein bisschen mehr geworden. Und das spiegelt das wieder. Ich glaube, die meisten sind in so einem stetigen Prozess von, ach, eigentlich möchte ich noch. Oder haben wie bei mir liegt auch ein Kostüm schon seit 2 Jahren, wo ich nicht weiterkomme, oder 4 Jahren auch noch ein anderes. Manchmal geht's ganz schnell, manchmal langsam, aber ich denke, 2 Kostüme ist schon sehr, sehr weit verbreitet. Aber es kommt auch auf die Kosten an. Also wenn man so einen Vader hat, sind die Grundkosten für das Erstkostüm natürlich schon so immens hoch, dass man vielleicht noch ein bisschen länger sparen muss, bis man sich ein zweites leisten kann.
Ja, kann ich mir vorstellen. Was ich jetzt ganz spannend finde, ist ja dieser Prozess. Wir haben ja kurz drüber gesprochen gehabt. Das heißt, ihr habt ein Forum, da muss man sich anmelden. Dann ihr habt dann auch so ein bisschen, kriegt dann so jeder so einen Work in Progress Bereich oder gibt es den, wo man dann quasi hochlädt und sagt, da stehe ich jetzt gerade oder wie ist dieser Ablauf? Also wenn ich jetzt als neues Mitglied, ich möchte neues Mitglied werden, habe eine total tolle Idee. Wie komme ich denn dahin? Also was muss ich, das muss denn jetzt jeder, der jetzt Interesse hat, der 501st beizutreten, was muss er denn oder sie denn machen?
Also was ich als erstes empfehlen kann, ist mal auf unsere Homepage gehen, weil da steht das nämlich alles drauf. Das ist doch sehr komplex. Da steht zum Beispiel eben drauf, wie finde ich überhaupt diese Referenzbibliothek auf der amerikanischen Seite. Dann gibt's da auch Links zu den sogenannten Detachments, also den Experten für bestimmte Kostümgruppen. Dort findet man auch sehr viele WIPs, also Work-in-Progress-Seiten, denen man folgen kann zum Aufbau und auch sehr viel individuelle Hilfe. Wir haben auch übers öffentliche Forum Hilfe, aber ich finde, bei den Detachments ist man eigentlich noch besser aufgehoben, weil die sehr kostümspeziell helfen können. Und erst, wenn man quasi meint, ich bin so gut wie fertig, dann kommt erst der Prozess, wo bei uns die Fotos hochgeladen werden. Auch da gibt's auf der Homepage entsprechende und im Forum entsprechende, im öffentlichen Forum bei uns entsprechende Links zu, wie man das macht, wie die Bilder auszusehen haben. Und dann landet das Ganze in dem Ticketsystem, wovon Christoph vorhin schon gesprochen hat, wo es dann zu den Prüfern bei uns geht. Und je nachdem, was für ein Kostüm es ist, geht es auch manchmal zur Prüfung in die USA oder ins Detachment, um dort eben nochmal überprüft zu werden.
Okay, das ist also ist schon doch ein bisschen Arbeit auch dahinter. Man muss sich da also drauf einlassen auch. Also wenn man Lust hat, der Five for First beizutreten, das ist jetzt nicht einfach Hallo Forum, da bin ich, sondern da gibt's ein paar Schritte mehr. Das ist super, super spannend. Gibt's denn auch Mitglieder in der Five for First, die gar kein Kostüm haben? Ist Kostüm eine Pflicht entsprechend? Da wird von allen drei Seiten ganz, ganz toll genickt. Okay.
Wir sind ja ein Kostümbauclub. Also es ist ja als Kostümbauclub, also wir sind gar nicht der Cosplayer-Event-Club, sondern wir sind wirklich grundsätzlich vom Ansatz her traditionell Kostümbauer und Bauerinnen. Bäuerin? Ist das dann eigentlich?
ist man dann eine Bäuerin? Ich glaube, Bauerin ist, nee, es ist
nein,
irgendwie.
Also Bauende, um das mal so zu, also Kostümbauende, die wir uns da zusammenfinden, das ist halt das Ziel. Und deshalb, du brauchst dieses Kostüm, denn wir haben keine Mitgliedsbeiträge, sondern was verpflichtend ist, ist mindestens einmal im Jahr in einem Kostüm an einem Event teilzunehmen, um diesen Aktivitätsstatus, wie wir das nennen, beizubehalten. Und das ist dann im Prinzip alles, aber eben erfordert ein Kostüm.
Das ist spannend. Das ist, glaube ich, auch für jeden ganz, ganz wichtig zu wissen. Für die, die jetzt wirklich sagen, ich habe Interesse dran, der Five for First beizutreten. Weil das ist ja auch dieser Moment, wo man dann sagt, okay, ich muss jetzt einmal im Jahr irgendwo auch hin, ja, unabhängig von wo es hingeht. Ich glaube, das ist vielleicht auch nicht jedem bewusst. Also sollte es dann natürlich im spätesten Fall sein. Ja, sehr gut.
Vielleicht, wir haben nur zwei Aufnahmekriterien, in Anführungszeichen. Das ist tatsächlich die Volljährigkeit und dieses Kostüm, das man haben sollte. Also das ist noch relativ einfach und dann halt die Bereitschaft, einmal im Jahr auf ein Event zu truppen. Aber die Hürde ist gar nicht so groß, weil wir ja so viele Events bei uns haben. Mit 600 Events sind wir gut verteilt über die Fläche. Das heißt, man muss jetzt nicht Angst haben, dass man jetzt wirklich Tausende von Kilometern fahren muss, wie vielleicht in anderen Ländern, um an einem Event teilzunehmen. Also zur kleinen Relation dazu.
Ja, so zwei pro Tag haben wir für ihn gesagt. Das ist eigentlich easy. Kriegt ja jeder irgendwie vielleicht mal hin. Sehr gut. Jetzt hatten wir vorhin thematisiert, wie viel Zeit ihr denn eigentlich, also wir haben das bei Petra, bei dir haben wir das ganz speziell nochmal gehabt, die Zeit, die du investierst in deine Arbeit bei der German Garrison. Jetzt würde mich aber interessieren, wie wirkt sich denn diese Zugehörigkeit in diesen Club auf euer privates, auf euer persönliches Leben aus? Also ist das etwas, wo man merkt, okay, ich plane halt mein Jahr nach GG oder ist das, ich plane mein Jahr trotzdem und mal gucken, wo die GG noch reinpasst. Also das wird ja auch jeder für sich wahrscheinlich entscheiden. Also da gibt es ja auch, da haben jetzt drei Leute wahrscheinlich vier Meinungen am Ende des Tages. Aber wie verhält sich das denn jetzt mal gerade bei euch dreien? Fange ich jetzt noch bei Dave an. Wie ist das bei dir?
Bei mir steht da schon die Familie, meine private Familie an alleroberster Stelle und natürlich auch die tägliche Arbeit. Ich bin auch verantwortlich für ein Team von 20 Mitarbeitern und da habe ich auch sehr viel um die Ohren. Aber nichtsdestotrotz, die Arbeit an und mit der GG, das macht mir so viel Spaß, dass ich dafür auch sehr gerne und auch sehr viel Zeit investiere. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich halt für den Bereich Social Media zuständig bin. Und neben der Tatsache, dass ich halt die Posts setze, schaue ich auch sehr, sehr viel auf den anderen Seiten vorbei und schaue mir deren Beiträge an, like die und gehe da mal in Kontakt rein. Also ich bin täglich online auch für die GG, ja.
Okay. Petra, wie ist das bei dir?
Ja, es kommt halt auch immer drauf an, was der Job mit sich bringt. Ich bin Universitätsdozentin. Da gibt's dann halt auch Phasen, wo ich weniger Zeit habe, wo das echt stressig wird. Natürlich auch privater Bereich, der immer als erstes, also vorrangig sein muss. Einfach, es ist halt wirklich ein Hobby, was mit viel Engagement verknüpft ist, aber man muss schon aufpassen, dass man auch haushält. Wir haben ja auch nur im gewissen Bereich Reserven, um das zu machen. Aber ich finde zum Beispiel auch sehr bereichernd, wenn man in einem tollen Team zusammenarbeitet. Und jetzt gerade, wenn ich Dave hier ja auch sitzen habe, das macht so viel Spaß, wenn wir uns absprechen können. Man kann sich unterstützen. Und auch wenn man mal frustriert ist oder eine Arbeit nicht klappt, man hat jemanden, der da ist, auf den man sich verlassen kann, mit dem man zusammenarbeiten kann. Und das macht's dann auch wieder wett, ne? Dafür macht man's.
Christoph.
Ja, als CO hat man schon ein bisschen mehr Zeitansatz. Also 2 Stunden am Tag rechne ich halt schon, 2 bis 3 Stunden. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ich habe auch das Glück, dass ich Dozent an der Universität bin oder an der Hochschule. Das heißt, ich habe auch Phasen, wo ich viel in der Vorbereitung zu Hause mache für die Vorlesungen, wo ich natürlich dann auch mal nebenbei schnell ins Forum gucken kann. Ich habe aber auch Phasen, wo halt alle Studenten und Studierenden vor Ort sind. Da ist es halt nicht so einfach. Das geht natürlich vor. Also ohne Job kein Hobby. Das muss man ganz natürlich sagen. Das geht hat natürlich immer Prio 1. Ich habe jetzt das Glück, dass ich meine Frau auf einem Event kennengelernt habe. Das heißt, sie ist auch Mitglied und trägt es halt voll mit. Das ist für mich schon eine große, große Hausnummer, mit der ich halt eben wirklich arbeiten kann. Wenn ich dann sage, ich mache mal jetzt gerade 2 Stunden Garrison-Sachen, ab und zu verdreht sie schon die Augen, aber es wird halt, es trifft auf Akzeptanz dann. Und tatsächlich, wir machen es schon so, dass wir nach den Events, die wir so im Jahr machen wollen, den Jahreskalender aufstellen. Also wir gucken, wann ist FedCon, wann ist Comic-Con, wann ist Speyer. Dieses Jahr ganz großes Highlight, die Celebration in Japan, wo wir hinfliegen werden. Das ist natürlich etwas, wo wir dann halt unseren Jahreskalender tatsächlich danach ausrichten und dann gucken wir halt, was passt denn noch so an Urlauben und anderen Sachen. Das Einzige, was wirklich halt Vorrang hat, sind Familienangelegenheiten, das ist klar. Aber ansonsten sind wir da tatsächlich sehr schon dabei, immer zu gucken, was die Garrison so macht.
Okay, ja gut, das ist ja auch, ich glaube auch, je nachdem, in welcher Position man dann noch am Ende ist, so wie du es jetzt auch gerade für dich beschreibst, ist natürlich klar, da hat man dann einfach ein bisschen noch was mehr zu tun, aber ich glaube auch, Petra und Dave, ihr habt ja dann trotzdem auch, Petra, du hast von 10 Stunden gesprochen, die du so in der Woche schon auch mit für die Garrison ja auch dann aufwendest, das ist ja auch eine krasse Zeit eigentlich, das ist eine Viertelarbeitswoche für ein 40-Stunden-Arbeiten, also von daher eine coole Sache. Ich finde es toll, was ihr macht, wie ihr das macht. Was mich jetzt aber interessieren würde, es geht ja jetzt, ja, wir feiern jetzt dieses Vierteljahrhundert. Wo seht ihr denn die Garrison, unabhängig davon, ob ihr selbst dann vielleicht auch noch Teil der Garrison in den nächsten 50 Jahren seid, aber wo seht ihr denn jetzt die nächsten 25 Jahre? Wo geht die Reise für die Garrison hin? Was sind so eure Hoffnungen? Was sind vielleicht auch die Ziele, auf die ihr jetzt schon auch mit einsteuern könnt?
Also für mich wäre natürlich erstmal, dass wir weiterhin so viele Events durchführen können und überall in Deutschland vertreten sein können. Das ist natürlich so erstmal das grundlegende Ziel. Und dann, naja, vielleicht, es klingt vielleicht ein bisschen pathetisch oder weiß ich nicht, aber ich finde wirklich, wir sind ja schon weltweit vernetzt. Wir sind ja global aktiv. Und ich finde, und meine Hoffnung ist es auch, dass wir trotz dieser turbulenten Zeiten im Weltgeschehen irgendwie auch dafür stehen können, dass man sich über die Grenzen hinweg aufgrund der Liebe zu Star Wars sich verbunden fühlen kann mit Menschen auf der ganzen Welt und dass das über politische Einstellungen hinausgeht und wir irgendwie ein Beispiel dafür sind, dass wir doch überall irgendwo in jedem Land was finden können, was uns verbinden kann.
Das klingt nicht pathetisch. Das klingt, finde ich, sogar sehr, 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 sehr schön und auch absolut sinnvoll. Also von daher macht das definitiv Sinn. Ich drücke ganz fest den Daumen. Dave, was sind so deine Wünsche und Ziele für die nächsten Jahre auf jeden Fall?
Also ich sehe es ähnlich wie Peter auch. Also dass einfach auch der Nachwuchs uns hoffentlich dann erhalten bleibt. Da mache ich mir allerdings keine Sorgen. Also es kommt ja jedes Jahr, spätestens jedes Jahr irgendeine neue Serie auf Disney raus. Von daher, von der Seite aus mache ich mir dann keine Sorgen. und auch ja in der Galactic Academy. Also wir sehen es ja, also die ist generationenübergreifend, geht es weiter. Und ich ja, hoffe, dass Star Wars einfach ganz lange uns ganz lange erhalten bleibt und auch den Generationen danach.
Klar, ohne Star Wars keine GG am Ende des Tages, also das ist klar. Da läuft eins ins andere rein. Christoph, jetzt hast du schon ein paar Jahre GG auf dem Buckel. Was sagen die nächsten Jahre für dich? Schließt du dich deinen Vorrednern an oder hast du noch was mehr?
Ja, also natürlich schließe ich mich meinen Vorrednern an. Das sind halt die guten Wünsche, die man und die Hoffnung, die man natürlich hat, dass es einfach weitergeht auf dem Niveau, das wir haben. Ich sage jetzt mal so, wir sind lange Zeit sehr expandiert. Seit ein paar Jahren halten wir einfach dieses Niveau und das ist schon was Tolles. Also wir haben, glaube ich, jetzt zum dritten Mal gefeiert, dass wir 1000 Mitglieder haben, weil ein paar werden halt inaktiv, verlassen das Hobby und dann sind wir bei 900, jetzt sind wir gerade bei 962 und dann kommt wieder über das Jahr und dann sind wir wieder 1000. Also man merkt, wir haben so eine Schwelle erreicht, die ziemlich stabil ist. Und neben den Wünschen jetzt, dass es einfach so gut weitergeht, habe ich doch noch so den ganz kleinen Wunsch, dass wir irgendwann mal aus dieser Statik rauskommen und vielleicht dann doch noch mal ein paar mehr Mitglieder, die dauerhaft da bleiben, gewinnen können, dass wir mal auf 1100 oder 200 kommen. Also 1200 wäre eine schöne Zahl irgendwo. Das ist so noch also ein stiller Wunsch. aber wie gesagt, also tatsächlich die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir da sehr stabil sind. Das ist ja auch wirklich eine tolle Sache mit 1000 Mitgliedern. Ja, ansonsten...
Komm, sag schon, 1501 willst du haben.
Also, wenn wir ja ganz ehrlich sind, wir haben ja viel mehr Mitglieder, unsere Karteileichen mal in Anführungszeichen. Wir haben, also wenn wir die Inaktiven noch mitzählen, der Nummer ja auch noch ihnen zugeordnet sind, dann sind wir schon bei 2000 fast angekommen. Also wir sind, glaube ich, 1800 insgesamt oder es war bei der letzten Zählung sogar noch mehr, die halt ja nicht mehr aktive Mitglieder da sind. Aber für mich ist das Allerwichtigste, dass wir wirklich über die, wie Petra gesagt hat, Unbillen der Zeit in Deutschland, aber auch international einfach unser Team als Team begreifen, dass wir unser Club als Ort begreifen können, wo wir halt zusammen unser Hobby leben und dass da ja Querelen oder externe Streitigkeiten, also auf der großen Weltbühne einfach an uns ein Stück weit vorbeigehen und wir als Gemeinschaft gut über die Runden kommen. Das wäre mein größter Wunsch für die nächsten 25 Jahre.
Auch das klingt richtig, richtig gut. Und ich drücke euch und auch geben eurer Mitglieder genau dafür auch den Daumen, dass ihr dort einfach auch wachsen könnt, dass ihr weiterhin Gemeinschaft leben könnt, dass ihr als großes Team auch weiter Gutes tun könnt. Ja, es ist ja, da ist ja so viel dabei, was ihr irgendwie am Ende des Tages auch leistet. Von daher eine ganz, ganz tolle Sache. Dave, du hast gerade schon angesprochen, Star Wars bringt ja irgendwie jedes Jahr was raus. Jetzt steht ja Andor dieses Jahr die zweite Staffel an. Das heißt, da wird es mit Sicherheit auch imperialen Nachschub in irgendeiner Form geben oder zumindest den einen oder anderen, der dann sagt, hey, da habe ich Lust zu, ich möchte mir mal wieder so einen Trooper machen. Also von daher, da drücke ich natürlich wirklich fest den Daumen.
Vielleicht ist ja auch was für dich dabei, Dennis.
Ja, es ist hier die Zeit. Wenn's die Zeit ist einfach mein Hauptthema. Ich mache Podcasts wie ein Bekloppter. Das ist, aber ich hab's im Hinterkopf. Ja,
Hinterkopf. Wir verfassen dir noch das richtige Kostüm.
Alles klar. Jetzt gibt es ja in Deutschland, also nicht nur in Deutschland, aber es gibt ja auch, gerade in Deutschland gibt es ja auch noch die, ich sag mal, nicht Dark Side, also nicht Five of Earth, es gibt ja auch die Rebel Legion als ja, ich sag mal, Gegenteil zu inhaltlich mit Sicherheit ähnlich aufgestellt, aber zumindest charaktertechnisch Gegenteil. Wie arbeitet ihr mit denen zusammen? Gibt es da eine Zusammenarbeit an der einen oder anderen Stelle und wie sieht das für euch aus?
Der langjährige Chef der CO der Rebel Legion ist ein guter Freund von mir, da fängt schon mal an. Also das heißt, der Carsten und ich, wir können auf der persönlichen Ebene schon sehr gut miteinander und wir haben auch viele gemeinsame Events schon gestaltet und da läuft die Zusammenarbeit wirklich hervorragend. Also da wir sind zwei Menschen, die sehr offen miteinander kommunizieren und das läuft aus meiner Sicht sehr gut. Vom Carsten bekomme ich das entsprechende Feedback. Auf der Arbeitsebene ist es tatsächlich so, dass manchmal kleine, ja, kostümimmanente, also helle gegen dunkle Seite, kleine Reibereien auftreten. Wir von der dunklen Seite sehen das eher legerer, weil wir natürlich die dunkle Seite repräsentieren. Aber das ist eigentlich die Ausnahme. Also ich muss sagen, aus meiner Sicht läuft die Zusammenarbeit sehr gut. Wir ergänzen uns auf Events, weil ganz ehrlich, nur dunkle Seite, wen wollen wir denn dann jagen? Wir brauchen ja auch jemanden, dem wir halt eben als Gegner gegenüberstehen. Das macht halt auch Laune. Es ist aber noch ausbaufähig. Also so, was wir noch nicht so gut hinbekommen, ist so auf Events vielleicht so kleine Sketches, Shadows oder sowas zu machen, die man so spontan vielleicht abrufen kann. Da kann man sicherlich noch ein bisschen ein Schüppchen drauf bekommen. Aber ansonsten ist es halt tatsächlich aus meiner Sicht sehr gut. Wir werden jetzt auf der RetroCon oder Retro-Börse in Speyer auch wieder einen gemeinsamen Stand haben. Und das läuft eigentlich super gut. Also auch andere Clubs sind damit dabei. Wir haben in den letzten Monaten im Bereich des Fandoms insgesamt versucht, so ein bisschen uns besser zu vernetzen mit einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe, wo 6, 7 Star Wars-Clubs drin sind. Das ist aber auch noch ausbaufähig. Aber so die Zusammenarbeit mit der Rebel Legion ist aus meiner Sicht.
Okay, Dave, du wolltest noch was sagen.
Ja, Thema Zusammenarbeit, also die auf den Science-Fiction-Treffen in Speyer in den letzten Jahren, da gibt's halt auch immer, also früher war es die Opening-Show, weil es immer zum Start des Tages war. Jetzt heißt es ja Science-Fiction-Show, weil es nicht nur morgens, sondern auch nochmal mittags präsentiert wird. Ein gemeinsames Stück mit den drei Vereinen, mit der German Garrison, der Rebel Legion und den Mando Roughnecks. Da machen wir mit allen drei Vereinen zusammen ein kleines Schauspiel.
Ja, das habe ich gesehen gehabt. Ja, es war jetzt letztes Jahr in Speyer. Da hast du ja in deiner Rolle als Vader auch genau diesen dargestellt, in diesem Schauspielstück, muss man ja sagen. Es war ja schon auch mit O-Tönen belegt dann teilweise auch oder mit eingesprochenen Texten, je nachdem, dass man das dann vielleicht ein bisschen besser hört. Das fand ich sehr, sehr spannend, war eine coole Sache. Die Petra, du hast dich auch noch gemeldet.
Ja, ich möchte auch noch mal, diese Vernetzung ist ja auch manchmal recht einfach, weil viele von uns auch in anderen Clubs eben sind. Also gerade Rebel Legion und 501st, da findet man sehr häufig eben diese sogenannten Doppelmitgliedschaften. Und deshalb ist das schon sehr nah. Also ob jetzt helle oder dunkle Seite, Hauptsache Star Wars ist für manche dann doch tatsächlich nochmal so das Credo. Andere sagen, nein, auf keinen Fall. Ich bin nur dunkle Seite oder ich bin nur helle Seite. Auch sehr persönlich. Aber wie gesagt, wir haben auch Doppelmitgliedschaft.
Also quasi doppelte Staatsbürgerschaft. Sehr gut, sehr gut. Cool, das freut mich sehr. Aber dann sagt uns doch nochmal, damit einfach jeder jetzt auch zum Schluss. Achso, ich muss noch eine Anmerkung machen. Christoph, du hast gerade gesagt gehabt, auf der Retrobörse in Speyer. Wenn ihr euch jetzt da draußen wundert, Retrobörse Speyer, die ist doch irgendwie Vergangenheit. Was ist da denn los? Tag der Aufzeichnung ist der 20.01. Das heißt, die Retro-Börse wird schon gewesen sein, wenn ihr diese Folge hört. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet viel Spaß genau bei dieser. Und damit jetzt aber auch noch jeder weiß, wie es weitergehen kann. Also wenn jetzt jemand hier ist, sagt, Mensch, ich habe da richtig Lust zu, ich möchte mir das mal genauer angucken, dann werdet ihr in den Shownotes dieser Folge Links finden, die man mir hoffentlich zur Verfügung stellt. Dass ich dann sagen, dass wir in den Shownotes einfach hinterlegen können, habt ihr Lust zu, dann meldet euch doch mal hier an und geht da ins Forum und da werdet ihr dann weitergeroutet. Können wir so machen, oder? Ja, da wird zustimmt genickt. Sehr gut, das machen wir so. Und ja, ich würde sagen, ihr habt mir und auch uns jetzt einen sehr, sehr tiefen Einblick auch gegeben in das, was nicht nur die 501st betrifft, sondern auch euch als Menschen, die ja auch für die 501st stehen, die jetzt quasi das Ganze in Deutschland führen, aber auch quasi für die Public Relation einfach unterwegs sind und ja, im Grunde das auch das Sprachrohr so ein bisschen auch sind. Also vielen, vielen Dank, dass ihr heute für mich die Zeit hattet und dass ihr auch für die Zuhörenden die Zeit hattet. Für jeden da draußen, wenn ihr Lust habt, schaut in die Shownotes. Dort findet ihr alle weiteren Informationen. Genau. Wir kommen zum Ende. Ich mache es ja in den Kost-Talks immer so, dass ich einmal quasi jedem das vorletzte Wort überlasse. Das ist natürlich bei drei Leuten immer ein bisschen schwierig. Aber gibt's noch irgendwas, was unausgesprochen ist, wo ihr sagt, das möchten wir gerne noch in diesem Format mit rausgeben, was wir jetzt einfach noch mitnehmen können.
Na, Dennis, dass du bei uns natürlich bald deinen Mitgliedsantrag einreichst. Also das auf jeden Fall.
Ja, das steht ja außer Frage.
Ja, das steht natürlich außer Frage. Ich muss das passende Kostüm noch suchen, aber schauen wir mal. Gut, ihr Lieben, dann habt ganz, ganz lieben Dank für eure Zeit. Habt ganz lieben Dank für die ganzen internen Informationen, die ihr jetzt hier rausgegeben habt, auch für die, die jetzt einfach vielleicht noch gar nicht wissen, was die Five for First war. Wie gesagt, es war ein Wunsch auch vom einen oder anderen Zuhörenden, der gesagt hat oder die gesagt haben, hey, es interessiert uns auch, wie die Clubs dahinter ausschauen. Und wenn ihr da draußen Lust habt, mehr über solche Clubs zu hören, dann kann ich ja mal versuchen, den einen oder anderen mehr anzusprechen. Und vielleicht machen wir dann nochmal so das ein oder andere Sonderformat von deutschen Clubs oder deutschen, Möglichkeiten, wo man sich mit Kostüm dann auch bewegen kann. Dann bedanke ich mich nochmal bei euch, Christoph, Petra und Dave. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich beende das Ganze. Und ich weiß, ihr werdet mich vielleicht das auch böse angucken, aber es ist halt leider so. Das Ganze mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein.